Radio bei Wiesenfeld Overtime nach dem Spiel des ERC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin, welches der ERC mit 2:3 im ausverkauften SAP-Garten gewinnt. Ich sitze hier mit Stefan nach der Partie. Hallo, hallo.
Hallo.
Und wir wollen ganz kurz über den Spielverlauf sprechen. Und ich würde sagen, wir steigen da direkt ins erste Drittel ein, das wieder mal ganz gut war. McKenna mit dem 1:0, so ein bisschen aus dem Nichts.
Ja, absolut, wie alle Tore eigentlich heute rausgespielt oder über Druck aufgebaut und dann vollendet. Irgendwann war da heute relativ wenig. Aber ja, das erste Tor war wichtig. Man hatte das Spiel in der Hand und wie so oft schon hat es wieder ausgeschaut, als man aus dem Drittel ohne Ergebnis rauskommt. Aber das 1:0 immerhin war wichtig.
1:1 von Liam Kirk. Ja, also wir haben es schon gesagt, ich würde da das 2:1 von Liam Bergmann noch mit dazu nehmen, wobei ich glaube, da müssen wir nochmal explizit drüber sprechen, weil das war technisch schon sehr gut gemacht vom Berliner.
Ja, ich tue mir das schwer, ehrlich gesagt. Es war gut gemacht und es waren viele, also eigentlich alle Tore waren eigentlich sehenswert. Lancaster war vielleicht glücklich ein bisschen, aber...
Da reden wir gleich noch.
Ja, Kirk war, fand ich viel besser, also der scharfe Pass von Tiffels genau rüber, auch wenn wir natürlich das so nicht offen haben dürfen und auch wenn Eisenschmidt beim Spieler bleiben muss, anstatt vor das Tor zu bremsen, war das ein Sahnepass und den macht Kirk natürlich rein. Fand ich eigentlich viel besser. Bei Bergmann war es der Schuss übers Tor, der weit zurückspringt und ich bleib dabei, ich bin der Meinung, wenn der Wolf nicht den an die Maske kriegt, dann geht der übers Tor, der Zweite. Das war schon gut gemacht, das ist klar, aber ich glaube, der wäre sonst nicht rein.
Das kann gut sein. Ich meinte halt vor allem, wenn man den Winkel betrachtet, die Technik, die Bergmann da an den Tag legt, fand ich schon bemerkenswert.
Aber ist ja kein schlechter Spieler, klar.
Ja, definitiv.
Erwartet sich aber auch irgendwo von einem Spieler dieser Klasse.
Ja. Und trotzdem kann man es herausheben, wenn es mal geklappt hat.
Ja, absolut.
Was auch geklappt hat, und wir haben es in der Übertragung auch gesagt, so die Ex-EHC-Spieler, ich glaube, du hast es gecallt, Les Lancaster trifft und auch ein interessantes Tor tatsächlich direkt nach dem Bulli des München, meine ich, noch gewinnt.
Ja.
Er kommt an den Puck und zack, ist die Scheibe drin.
Ich glaube, Hager zieht ihn zurück. Ich glaube, der Berliner blockt auch nicht, sondern schiebt mit. Mhm. Und der Puck geht an den Innenskate, an den linken von Hager, da nach rechts weiter, wo Lancaster vor Daubner drankommt. Der schmeißt ihn halt einfach Richtung Tor. Der Wolf sieht ihn natürlich super spät, ist auch sehr nah an ihm dran. Da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ehrlich gesagt, mir ist es immer relativ wurscht. Ich denke mir, ja klar, natürlich muss es der machen.
Es ist halt eine witzige
Ausgerechnet,
Story.
Sagt man natürlich. Ja so schön als Kommentator. Ja,
genau.
Aber ehrlich gesagt, bei Lancaster habe ich mich heute wirklich geärgert, weil der hat 2 Jahre hier richtig gutes Geld verdient und hat dafür sehr, sehr wenig gezeigt. Ich habe schon anderen ehemaligen ERC-Spielern mehr gegönnt als Lancaster heute.
Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wurde auch noch ein Tor aberkannt und das ist auch interessant, darüber zu sprechen, weil es jetzt das zweite Spiel in Folge ist, dass es dem Gegner von EHC aberkannt wurde aufgrund eines Handpasses. Beides unterschiedliche Situationen, aber trotzdem eine Nennung wert.
Sehr eindeutig, ja. Also keine diskutable oder strittige Entscheidung.
Weil von Mannheim fand ich tatsächlich, das hat man direkt da noch gesehen bei der Situation heute. Tiffels war es, glaube ich.
Ja, Pföderl auf Tiffels.
Genau. Musste man schon nochmal hinschauen, aber wenn du es siehst, ist es ja klar.
Ja, also das ist, ich habe beim Mann einmal noch gedacht, warum robbt er nicht auf den Boden, versucht ihn im Kopf, aber das darf er ja auch nicht. Aber eigentlich da auch gedankenschnell, dass er den noch rüberwischt. Bei Pföderl heute, der war ja richtig geworfen. Auch trotzdem schwer zu sehen für einen Schiedsrichter, finde ich eigentlich schon von hinterm Tor hätte man das schon sehen können, meiner Meinung nach, dass die Berliner Kurve da dann auch wahnsinnig boot. Ich meine, das ist wahrscheinlich aus Fanbrille, aber also die müssten es eigentlich glasklar gesehen haben. Wir von oben, ich hatte den starken Verdacht, weil man es an der Bewegung einfach gesehen hat.
Ja.
Aber kurios, dass es halt 2 Heimspiele hintereinander innerhalb von 2 Tagen 2 Handpasstore aberkannt werden. Ich glaube, ich kann mich sonst an keinen Münchner Szene erinnern, jemals. Eine gab es mal beim alten ERC noch, da erinnere ich mich. Da war ich selber im Videobeweis. Und das war tatsächlich mit dem Handschuh, aber mit der Faust quasi, wo der Schuss kam. Und der zählt ja dann auch nicht.
Ja.
Aber sonst ist es eine Rarität, die jetzt innerhalb von 48 Stunden zweimal auftritt.
Kurios, hat aber trotzdem jetzt insgesamt den Spiel jetzt nichts weiter gegeben. Ferguson noch mit dem Anschluss, 40 Sekunden vor Schluss. Ja, was bleibt von dem Spiel übrig? Kann man eigentlich Mannheim und Berlin mit zusammennehmen? Schon bemüht, schon gut gespielt. Verletzten-Sorgen, das muss man halt auch immer dazu sagen. Aber trotzdem, ja, leider nichts Zählbares rausgekommen.
Ja, man hätte heute auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Minimum. Also für mich bleibt das erste Drittel, da war man klar besser. In allen anderen beiden Drittel war es ausgeglichen. Es haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert. Generell habe ich davor gesagt, das sind so Spiele, wo du nichts holst mit der Aufstellung. Man sieht einfach auch ab dem zweiten Drittel Mitte geht's bergab, da lässt die Kraft nach, aber trotzdem Hut ab vor der Mannschaft, was die alles runterreißt. Ein Patrick Hager, der kämpft bis zum Unfall, Hirose, der heute raus war, aber davor Qualitäten gezeigt, die ich nicht für möglich gehalten habe, einfach aufgrund seiner Anlage als Spieler. Ist er kein Kämpfer und so, aber der in Wolfsburg, was der gearbeitet hat. Es wird Zeit, dass die Leute zurückkommen. Man hört jetzt, dass das Niederberger schon auf dem Eis ist und doch relativ bald hoffentlich dabei ist. Ich würde mal ein Fragezeichen für dieses Wochenende noch dahinter stellen. Rieder, Kastner, vielleicht auch irgendwann Ende nächster Woche. Bei Sinn hört man relativ wenig, macht mir ein bisschen Sorgen. Mein letzter Stand war nach der Olympiapause.
Ja.
Ja. Schade, weil der Junge hat richtig Spaß gemacht. Hoffentlich kommt er dann umso fitter wieder zurück und kann uns dann durch die Playoffs bringen.
Yes. Ja, dann gehen wir mal ab in die Pressekonferenz. Oliver David, du hast ja ausführlich berichtet, wie er das Spiel gesehen hat, muss ich aber sagen, sich 1:1 genauso wie er. Und danach gibt's für euch noch ein Interview mit Simon Wolf. Danke dir, hat wieder Spaß gemacht zu kommentieren und die Overtime aufzunehmen für euch da draußen. Gute Zeit und bis denn.
Ciao.
Sehr herzlich zur Spieltagspressekonferenz. Es war der 37. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga und heute das 83. Duell zwischen dem RC Red Bull München und den Eisbären Berlin. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt gewinnen die Partie mit 3:2 im ausverkauften SAP-Garten. Es war der insgesamt 35. Sieg für die Berliner gegen München in der Deutschen Eishockey-Liga. Ich darf beide Trainer herzlich begrüßen. Serge Orr, Eisbären Berlin. Und natürlich Oliver David, EHC Red Bull München. Ja, wie immer gebührt das erste Wort dem Gästecoach. It was a hard-fought game. In the end, a win for your team. So your thoughts on the game?
Yeah, thank you. Hard game out there. I think in the first period, Munich was the better team. We, too many turnovers. We were losing battles. I didn't really like it. Moving into the second, I thought the guys did a better job. We played with more pace. We won some key moments and were able to capitalize on it. And in the third period, we got a timely goal there by Les. And, I thought we were pretty smart, stayed above the puck. We knew Munich was going to make a push, but we were able to sustain most of the pressure, and when we needed help, Jonas Stettmer stood tall in net for us. So, overall, I would say it's a positive night for us, apart from that first period where, Munich was the better team.
Danke, Serge Schaubert. Oliver, another narrow defeat for Munich. How do you see the game?
Yeah, I see it exactly the same through the first and the second. The tale of two periods. We were on our game in the first. We had a chance at a second goal that barely missed. Their goalie made a kind of a toe save. McKenna had a chance at a second one, and we left the period 1-0. But it was like, man, this is okay. That's not enough. It was the feeling. I thought the output could have got us more. And then it turned. And then it was exactly the same story against us. The races and battles and pucks to the net and all the defensive effort changed, and we had an extremely difficult time even to make a clean line change with their quick transitions in the neutral zone. That was, the whole period was difficult for us, and they got their two goals. So I strongly feel we had a very high chance to have two in the first. We didn't get it. They got two in the second that held up for the remainder of the game. And then, of course, the timely goal, their third goal, it's a bit of a backbreaker. But the positive is we didn't fold. We didn't go away. We kept pushing. We had a good goalie pull situation with getting the puck in bodies at the net. And we found the second goal a little too late. But so overall, I think the third was well managed by them, but a stronger effort for us not to give up and go away. And I also want to give credit. There's a few guys in the last three games that have come back from long-term injury. Eisenschmidt, Brooks, D'Souza is sort of in and out at the moment. Some other guys, and hopefully we start to get guys back. But it's not so easy to step in. I think they have the same on their end in the last little while, and still some guys not on in their lineup. It's not so easy to step in January when everything is so tight and make an immediate impact and have the mindset to keep going and grinding. And we will keep going, but we're still looking for the rhythm once we get all our guys back here. So, but they're doing a good job so far.
Vielen Dank, Oliver. Ja, dann darf ich die Kollegen und Kolleginnen bitten, falls es Fragen gibt, sich zu melden. Und praktisch wie immer, Günther Klein als erstes vom Herrn Merkur.
For the record, why was Antoine Pinot not on today? So,
he had a soreness in his hip flexor, front of his leg, just a soreness. He's not injured. So we made the decision. I think it feels like we have 10 games in 3 days sometimes. It feels like a lot of games, one after another. And yeah, we could have kept him in there. He wanted to do it, but that from my side was not the right call tonight. He's got 3 days rest before he has a chance to play again on Friday. So we're off tomorrow. We practice Thursday. He didn't play today. That's three full days to get treatment and manage himself. And hopefully the soreness is gone with the extra rest. But Wolf did an excellent job. He doesn't play so. Think about that one. You know, a 20, 21-year-old kid coming in and he doesn't play so much. And here comes Berlin. And we lost our last game. You know, that's a lot of pressure on him. But we know he can handle it. And he did a good job with it tonight despite losing.
Weitere Fragen? Gibt es keine? Dann kurzer Ausblick. Weiter geht's für Berlin bereits am Donnerstagabend. Da spielen die Berliner gegen die Iserlohn Roosters. Und München am Freitag dann. Oliver hat es schon anders in Straubing. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche den Gästen natürlich eine gute Heimfahrt zurück nach Berlin. Und sagt danke, Servus und ciao.
So ab, wann kriegst du mal Bescheid, wo du dann gefragt bist? Und
ich habe jetzt heute früh Bescheid bekommen, weil es Antoine nicht so gut gegangen ist. Sonst weiß ich am Wochenende, dass ich nach Weiden fahren kann. Mhm. Und wenn sie das ausgeht, fahre ich hin.
Ja. Mhm. Wie empfindest du denn die Situation, für zwei Teams zu spielen? Das ist ja irgendwie so ganz unterschiedliche Horizonte. Weiden hat gerade ein bisschen so Struggeln. München hat so einen Lauf. Man muss sich irgendwo dann ja auch so zugehörig fühlen.
Ja, ich fühle mich eigentlich hart von beiden Teams. Also ich gehöre zu beiden Teams. Ich will für beide Teams spielen. Beiden macht extrem Spaß, Eishockey zu spielen. Die Jungs sind extrem cool. Freue mich jedes Mal, wenn ich da hinfahren darf. Hier bin ich die ganze Zeit, unter der Woche trainiere ich mit. Jetzt auch, solange der Matthias noch verletzt ist auf der Bank. Deswegen gehöre ich da zu beiden.
Weil du gesagt hast, der Rhythmus ist ja wichtig. Was wäre so aus deiner Sicht so ein idealer Rhythmus, Spielrhythmus?
Also ich will mindestens einmal die Woche schon spielen, aber so, ich muss es halt so nehmen, wie es ist. Also,
das ist klar.
Ist es dir lieber, wenn du es kurzfristig erfährst, so wie jetzt heute, oder lieber, wenn du schon eine Woche vorher weißt, dass du spielst?
Ich glaube, ich habe noch nie eine Woche vorher gewusst, dass ich spiele.
Oder mehrere Tage vorher.
Das ist wurscht. Deswegen sind wir Profis, müssen wir bereit sein dafür. Also das ist völlig wurscht.
Und die Umstellung auf das Niveau in der DEL ist ja ein ganz anderes als in der DEL 2.
Ja, es ist schneller und es ist schwieriger, wenn die Scheiben zu sehen überhaupt. Aber ja, so schwer ist es nicht, umzustellen.
Wenn man Matthias Niederberger und Antoine Bibot immer in der NHL-Tour als Lehrmeister hat, was kann man denn von beiden lernen? Woran unterscheiden sie sich?
Ich sag, der Bibot ist eher der ruhige Torwart, also wenn du ihm zuschaust. Matthias ist der alle Pässe auf den Füßen schlägt und ja, immer, wie gesagt, nicht nur auf der Torlinie halt dann steht. Also nicht, dass es etwas gegen den Bibot ist, überhaupt nicht. Der ist einer der Besten der Liga, natürlich. Ich versuche von beiden so viel abzuschauen, wie geht. Ja.
Wenn du jetzt so wie zuletzt öfter auf der Bank bist, während Bibot spielt, studierst du dann auch während dem Spiel sozusagen die Torhüter ein bisschen oder bist du da auch auf der Bank in deinem?
Ich bin nur bei meinem Kopf, ja.
Und wenn jetzt Niederberger bald wieder kommt, der wird in absehbarer Zeit kommen, wie sieht's dann bei dir aus? Weißt du das schon, wenn die beiden Torhüter spielen?
Ja, ich werde noch viel in beiden spielen, hoffe ich. Ich werde weiter hier arbeiten, dass sie vielleicht dem Trainer keine andere Wahl gibt, als mich spielen zu lassen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay. Also dafür habe ich Weiden. Ich glaube, die freuen sich auch, wenn ich da bin. Deswegen, ob die DL2 überhaupt noch annimmt, doch nächste Woche spielen sie. Ja, aber sonst ist es unter der Woche dann recht einfach. Ich gehe jetzt immer davon aus, solange wir nur drei Torhüter sind, dass ich die ganze Zeit hier bin. Und ein, zwei Tage vorher geben sie mir dann Bescheid, ob ich nach Weiden fahren kann oder nicht.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn ihr jetzt eine weite Reise habt, zum Beispiel nach Wolfsburg oder Bremerhaven. Du weißt, du bist zweiter Torwart und zu 99,9% kommst du nicht dran, musst aber mitreisen, sitzt dann das ganze Spiel auf der Bank. Was hast du denn da für ein Gefühl dabei?
Ja, ich muss ja trotzdem gut gelaunt bleiben, optimistisch bleiben, falls ich reinkomme. Ist ja immer noch die Möglichkeit da, für die Jungs da sein, den Jungs helfen. Viel mehr nicht. Also ich verhalte mich jetzt nicht anders, als wenn ich spielen würde, eigentlich.
Gut.
Das war die Radio Wiesenfeld. Overtime, Intro und Outro sind von der Band Viper Queen. Ihr wollt das Radio unterstützen? Kein Problem. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.